Herr Jesus, wir bitten dich, dass du nun in unsere Mitte seist. Du weißt, was ein jeder unter uns braucht. Gehe durch unsere Reihen, greife du ein und verherrliche deinen Namen. Amen. Vordem ich unseren Text für den heutigen Abend lese, habe ich eine Bitte an Sie. Und ich wäre so dankbar, wenn Sie die erfüllen. Und das ist dieses. Glauben Sie nie an mich. Reden Sie auch nicht von mir. Setzen Sie Ihr Vertrauen nicht auf Erlustigen. Wenn Sie das tun, dann tun Sie etwas, was ich nicht tue. Ich verkündige nicht Erlustigen. Wenn Sie sich an mich halten und klammern, sind Sie der oder die elendeste Person in dieser Welt. Heute ist der letzte Abend von mir. Morgen Abend bin ich nicht mehr hier. Halten Sie sich aber an Jesus. Kommen Sie zu Jesus. Setzen Sie Ihr Vertrauen auf Jesus. Wenn es Menschen gäbe, die ich nicht gerne habe, dann sind es die, die sich zu mir halten wollen und von mir reden, ohne dass sie dem Herrn Jesus treu sind. Die habe ich nicht gern. Wenn sie mir aber teuer und wert sein wollen und köstlich, dann halten sie sich an Jesus und folgen sie ihm. Dann sind sie mir ein wahrer Freund. Vergessen Sie das nie. Ich habe die Menschen nicht gern, die gern von mir reden und über mich was sagen, sondern die Jesus lieben, die Jesus sehen, die Jesus folgen, dessen Herz für Jesus schlägt. Ich hoffe, dass Sie das kapieren und dass Sie das verstehen. Dann tun Sie mir einen sehr großen Gefallen und sind mir zum Segen und mir eine Hilfe. Ein Mann sagte mir einmal, ich habe keine Verbindung mit Gott. Ich werde das nie vergessen. Sein Herz zerbrach, er hatte Tränen in seinen Augen und sagte, Erlo, ich habe keinen Kontakt mit Gott, da ist keine Verbindung. Ich nenne mich Christ, aber eine Verbindung mit dem lebendigen Gott, das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wovon man redet. Wenn es heißt Kontakt mit Gott, Verbindung mit Gott. Ich redete vom Kreuz, kurz vom Kreuz gestern Abend in Johannesburg, dass ich sage, das Kreuz weist auf Gott, verbindet uns mit Gott und dann mit unseren Mitmenschen zur gleichen Zeit. Darüber möchte ich heute Abend reden. Ich weiß auch als junger Missionar, wie ich nachts oft nicht schlafen konnte. Wir in Afrika haben ja viel mehr Stähne als Sie hier in Europa. Da kann man nachts von einer Seite zur anderen bis zum Horizont ein Stähnenmeer sehen. Sehr oft ging ich hinaus, wenn alle schliefen. Mein Herz zerbrach. Ich schaute die Sterne an. Ich schaute den Mond an. Und ich dachte, du Schöpfe vom Himmelsall, wo bist du? Wie kann man dich erreichen? Wie macht man Kontakt mit dir? Ich bin ein Missionar, ein junger Missionar. Wie werde ich ein brauchbares Gefäß in der Hand Gottes. Und wusste nicht ein noch aus. Ich verkündigte das Evangelium. Ich missionierte. Aber da war ein Verlangen in meinem Herzen. Wie erreicht man Gott? Ja, hier im Kopf verkündigte man das. Aber wie wird es eine Wirklichkeit? Und wenn man durch die Welt geht heute und hört, was gesagt wird, dann bricht einem fast wieder das Herz. Der Mensch ist auf Suche nach Gott. Wir sind ja für Gott geschaffen. Durch ihn, zu ihm, für ihn. Wenn Gott nicht eine Realität ist in unserem Leben, eine Wirklichkeit, wenn da kein Kontakt und keine Verbindung mit ihm ist, dann ist das ganze Leben nichts, hat keinen Wert. Ein Fisch muss im Wasser leben. Ohne Wasser kann der nicht leben. Aus dem Wasser, Sie wissen, was das ist. Und wenn der Mensch keine Verbindung und keinen Kontakt hat mit seinem Schöpfer und mit dem, der für ihn gestorben ist, dann ist das Christenleben nur Schein. Und alles fehlt. Der Mensch ist arm, elend, nackt. Und bloß. Und darüber möchte ich heute Abend reden. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kennen Sie diese innige und innigste Verbindung mit dem Herrn Jesus, mit dem lebendigen, dem allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist? Leben Sie in ununterbrochener Gemeinschaft mit dem? Wenn das nicht so ist, dann sind Sie nur ein Namenchrist. Dann ist es nicht Wirklichkeit. Und dann werden Sie auch kein brauchbares Gefäß sein in der Hand Gottes. Sie werden nicht gesegnet und andere Menschen werden nicht durch Sie gesegnet. Und das Leben und das Christenleben ist nur eine halbe Sache. Ist also, wenn es halbe Sache ist, ist es schlimmer als gar nicht. Ich möchte nun zu dem Wort, den Text für den heutigen Abend, aus 2. Timotheus lesen, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 21. So nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein geheiligtes Gefäß sein zu Ehren, dem Hausherrn, reuchlich und zu allem guten Werk bereitet. So nun jemand sich reinigt. In meiner Luther-Übersetzung heißt es von solchen Leuten. Viele Übersetzungen haben nicht von solchen Leuten. Nun, das ist mit eingeschlossen, ob das uns das seht oder nicht. Es kann Leuten sein und es kann Ungerechtigkeit sein. Wenn jemand sich reinigt, wird er ein geheiligtes Gefäß sein zu Ehren. Ein brauchbares Gefäß. Ein Gefäß zu allem guten Werk bereitet. Das ist das Geheimnis. Ich sagte, wenn man durch die Welt geht, dann zerbricht einem das Herz. Warum? Wenn man hört, was man sagt, wenn man hinhört, dann heißt es, ja, was muss heute geschehen? Wir müssen mehr beten. Wir müssen mehr fasten. Wir müssen mehr Lobpreis darbringen. Mehr Anbetung. Alles Mögliche wird gesagt. Und wir vergessen die einfache Botschaft des Evangeliums. Und was ist die? Es ist Sünde, die uns trennt von dem lebendigen Gott. Und kein Fasten wird die Sünde hinwegtun. Keine Anbetung. Wir haben ja gestern Abend gehört, dass der Herr sagt, wenn du mit deiner Gabe kommst, und da stimmt etwas mit dem Bruder nicht, bereinige die Sache. Dann kommen mit der Opfergabe. Gott will kein Opfer, keine Anbetung, kein Fasten und Beten. Wenn die Verbindung mit ihm unterbrochen ist, und wodurch geschieht das? Durch Sünde. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Und Paulus sagt, wenn da jemand ist, der ein anderes Evangelium verkündigt, der ist anathema, verflucht. Und sei es ein Engel aus dem Himmel. Es ist die Sünde, die uns trennt von Gott. Und wenn wir mit Gott in Ordnung kommen wollen, dann muss mit der Sünde abgehandelt werden, die Sünde hinweggetan werden, die Sünde muss beseitigt werden. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Darum heißt er Jesus, denn er wird sein Volk retten und befreien, heil bringen von ihren Sünden. Sünde muss hinweggetan werden. Ohne dem gibt es keine Verbindung mit dem lebendigen und heiligen Gott. Und wenn Sie nach Gott suchen, der Weg ist übers Kreuz und durch das Kreuz, das teure Blut Jesu Christi. Wenn wir hinein wollen in das Allerheiligste, dann ist es nur möglich durch das Blut Jesu, durch den Tod Jesu, der den Vorhang zerrissen hat. Und ich sage, das ist ein göttliches Mysterium, ein göttliches Geheimnis. Wenn wir das nur erkennen würden, dann würde es anders aussehen in dieser Welt. Nun, heute Abend möchte ich von einer Person erzählen, eine Frau in der Erweckung, dort in Afrika, wie Gott in ihrem Leben eingegriffen hat. Ich tue das absichtlich in der Hoffnung, dass Sie dadurch geholfen werden, dass Ihnen dadurch geholfen wird und vielleicht manche Frage beantwortet wird. Nämlich, wie mache ich Kontakt mit Gott? Wie wird die Verbindung geschafft? Wie werde ich ein brauchbares Gefäß? Das sind ja alles Fragen, die einem jeden beschäftigen sollen. Sollten, der sich Christ nennt. Und Christ sein will. Und wenn wir Christen sind, dass wir brauchbare Gefäße sind in der Hand Gottes. Das ist, was wir heute brauchen. Das ist, wonach Gott sucht, durch die er sich verherrlichen kann. Durch die er wirken kann. Und ich gebrauche nun, da sind so viele Menschen, worüber ich reden könnte, aber absichtlich rede ich heute Abend über eine Frau. Ohne darüber zu reden, ja, warum eine Frau? Gott gebraucht ja die Männer und nicht die Frauen. Die Frau, die soll ja schweigen. Gut, das heißt so. Aber es ist gut, wenn wir ein Wort in der Bibel nicht aus dem Zusammenhang nehmen. Es heißt, sie soll schweigen in der Gemeinde. Ihr ist nicht gestattet zu reden. Wenn sie etwas wissen will, dann soll sie ihren Mann zu Hause fragen. Was für ein Reden ist das? Es ist gut, wenn wir wissen, worüber wir reden, wenn wir reden. Sonst offenbaren wir unsere eigene Torheit. Da heißt es, sie soll schweigen. Wenn sie Fragen hat zu fragen, soll sie ihren Mann zu Hause fragen. Was für ein Reden war das? Das lasse ich, ich hoffe, dass Sie darüber nachdenken können. Natürlich auf rechte Art und Weise und nicht wie Musi das uns sagte. Ich sehe nicht ein, warum nur der Teufel die Frauen gebrauchen soll. Die Tatsache ist, dass das Böse in die Welt durch die Frau gekommen ist. Die Frau hat den Weg gebahnt für den Satan in dieser Welt. Und der Mann, der der Stärkere sein sollte, wurde der Schwächere. Beeinflusst von der Frau und lag am Boden. Das Böse kam in diese Welt durch die Frau. Wir waren sehr erfreut in diesen letzten Wochen aus Zitsavantu. Einige Frauen kamen, schwarze Frauen aus Transvaal, da wo viele Terroristen sind und wo die Kommunisten wirksam sind, wo viele Menschen umgebracht werden, die den Erzbischof Tutu auch persönlich kennen. Er kam und sagte, so, wir schweigen jetzt nicht mehr. Die Sünde ist durch uns in die Welt gekommen und jetzt reden wir die Wahrheit. Jetzt stellen wir uns zu dem Herrn und zum Evangelium und schämen uns das Evangelium nicht mehr. Und die Menschen bringen Scharen zum Evangelium. Solche Frauen kann ich nur ehren. Wir leben in einer Zeit, wo wir das erwarten können, dass viele zum Glauben finden durch die Frauen. Es ist nicht umsonst, dass es im 68. Psalm heißt, Vers 12, Gott sandte eine große Schar oder große Scharen Evangelisten, hat Luther, Martin Luther das übersetzt. Im Hebräischen ist es nicht Evangelisten, ist es Evangelistinnen. Alle, die Hebräisch kennen, können das mal nachlesen. Gott sandte eine große Schar Evangelistinnen. Und ich glaube schon, wenn der Mann nicht dazu bereit ist, um Gottes Auftrag auszuführen, dann kann er auch durch eine Frau reden. Im Alten Testament hat er sogar durch einen Esel geredet. Dem Herrn ist nicht unmöglich. Und warum sollte die Frau nur ein Werkzeug des Satans sein in dieser Welt? Denken Sie mal über nach, wie viel Not ist in dieser Welt nicht wegen böser Frauen? Sollten die sich nicht bekehren und ein Werkzeug Gottes sein in den Händen Gottes? Viele in der Erweckung, viele Männer kommen durch die Frauen zum Glauben. Und das ist ein Wunderwerk hier in Europa. Kann man das vielleicht verstehen? In Afrika aber nicht, weil die Frau oft auf eine niedrige Stufe ist und sehr oft sogar als Hund betrachtet wird. Aber dass Gott die Frau gebraucht, den Mann zu gewinnen. Wenn die Frauen zum Glauben kommen, dann dauert es nicht lange. Es kommt der Mann zum Glauben. Kommen die Kinder zum Glauben. Kommen die Schwiegermütter und Schwiegereltern zum Glauben. Und die wären zum großen Segen. Oft junge Mädchen, verheiratete Frauen, bringen mehr Frucht als manche Pfarrer in ihrem ganzen Leben. Und die Frauen und Mädchen in ganz kurzer Zeit. Was ist das Geheimnis? Dieses, was unser Text uns heute Abend sagt. Wenn wir uns reinigen von solchen Leuten oder von Sünden, von der Ungerechtigkeit, dann werden wir ein geheiligtes Gefäß zur Ehre Gottes, ein brauchbares Gefäß und zu jedem guten Werk bereitet. Das ist die beste Bibelschule. Das ist die beste theologische Schule. Alles hat keinen Sinn, wenn wir dieses nicht begriffen haben. Wenn wir uns reinigen, dann werden wir ein Gefäß zur Ehre Gottes. Eine Frau, die kam zum Glauben. Sie hatten eine Zeltevangelisation. Nach der Verkündigung kam sie zu mir und sagte, ich brauche Gebet. Ich sagte, ja, wieso, wozu? Ich habe einen furchtbaren Mann. Er ist der größte Trunkenbold in der Umgebung. Schaue meinen Leib an, all die Narben. Schaue meine Beine an. Drei meiner Kinder sind im Grab. 8 Kinder habe ich in diese Welt gebracht. 3 sind schon verhungert, zu Tode verhungert. Eine nach dem anderen musste ich begraben. Sie sagt, wissen Sie, was das bedeutet? Ich muss arbeiten. Jeden Morgen 7 Kilometer bergauf, bergab laufen zu einem Laden, dort den ganzen Tag hin und her laufen auf den Beinen, Füßen, Menschen bedienen, abends zurück 7 Kilometer. Wenn ich nach Hause komme, muss ich die ganze Familie versorgen. Dann kommt der Mann, wenn er hunderte Meter weg ist, dann hören wir ihn, wie er flucht, wie ein wilder Tyrann, tierisch, schreit er, wütend, jähzornig, kommt er ins Haus hinein, zerstört alles um sich, dass nicht nur die Kinder, sondern Katzen und Hunde, alles flieht. Er gebraucht den Knüppel. Wir uns, wenn wir nicht fliehen. Nachts müssen wir auf dem Feld oder im Mais schlafen. Die ganze Nacht da durchbringen. Er allein schläft im Haus. Uns friert draußen. Wir warten, bis die Sonne aufgeht. Dann muss ich wieder hin und arbeiten. Er hat Geld, versäuft aber alles. Geht zu den Huren, lebt mit ihnen. Wenn er besoffen ist, kommt er dann wieder zurück und schreit, kann nicht mehr weiter, müssen die Kinder hin und ihn hochheben, hochhelfen. Er fällt in den Bach, er säuft fast und die Kinder müssen ihn herausheben. Sie sagt, man kann nicht dabei existieren. Bete doch für meinen Mann. Glücklicherweise war ich noch sehr jung, hatte nicht viel Mitleid mit ihr und sagte, vergessen Sie Ihren Mann. Darauf kommt es nicht an. Wenn Sie sterben, werden Sie ja nicht mit Ihrem Mann in einem Sarg liegen. Wie steht's mit Ihnen? Ist Ihr Leben mit Gott in Ordnung? Ich war wohl nicht sehr taktvoll. Sie sagte, ja, ich verstehe, was Sie sagen, aber der Fehler liegt nicht bei mir, sondern bei dem Mann. Ich bin nicht die Säuferin, das ist mein Mann. Ich bin nicht der Hure, das ist mein Mann. Da liegt das Problem. Aber ich bin überaus dankbar, dass ich dabei blieb und ihr sagte, hören Sie, vergessen Sie Ihren Mann, wegen Sie vor Ihrer eigenen Tür. Wenn Ihr Mann hier wäre, dann würde ich mit ihm reden. Aber nun rede ich mit Ihnen. Wie sieht es bei ihr aus? Und das hat sie kapiert. Sie sagte, ja, wenn er so furchtbar flucht und schimpft und die Kinder schlägt, dann schimpfe ich auch. Und dann rede ich auch. Habe ich Widerworte. Dann gibt es Streit. Und wenn er über alle Maßen besoffen ist, dann sehe ich so, nun ist es meine Chance, ihn auch mal zu schlagen. Ja, Ich dachte, sehen Sie, es kommt an erster Stelle nicht darauf an, was der Mann tut, sondern wie Sie darauf reagieren. Wollen Sie, dass Gott für Sie streitet? Wollen Sie ein Werkzeug Gottes sein? Wollen Sie gesegnet werden? Bereinigen Sie Ihr Eigenleben. Fegen Sie vor Ihre eigene Tür. Es war eine bittere Pille für die Frau. Sie beugte sich aber und sagte, gut, das will ich dann machen. Und beichtete einige Sünden. Wir beteten und baten den Herrn um Vergebung. Der Herr verheißt ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und da müssen wir mit rechnen, dass Gott kein Lügner ist. Und wenn wir es bekannt haben, müssen wir ihm dafür danken, dass er uns vergeben hat. Manche Menschen bekennen und bekennen und bekennen und das saure Gesicht, das bleibt. Mit solchem Christentum soll man nichts zu schaffen haben. Menschen kommen mit einem langen Gesicht, bereinigen das und verlassen den Raum strahlend. Um Vergebung zu erlangen, ist keine kleine Sache. Das hat den Tod Jesu gekostet. Jesu, der Sohn Gottes, musste sterben, um das zu ermöglichen. Und wenn die Sünde auch klein ist in unseren Augen, die Frau dankte vielmals nach dem Gebet und sagte, ich danke Gott dafür. Und sie ging nach Hause mit einer Freude im Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du mir das vergeben hast und fühlte wie eine neue Person. Gott hatte bei ihr begonnen, in ihrem Herzen. Sie ging nach Haus. Nachts kam der Mann an, schimpfte, fluchte, besoffen. Und als er kam, da schimpfte sie nicht zurück, sondern war freundlich. Sie hatte das Bett geöffnet für ihn. Sie brachte ihm warmes Wasser, die Füße zu waschen. Er fasste sich an den Kopf und konnte das nicht begreifen. Wie ist das bloß möglich? Dann betete sie und sagte, Herr, schenke doch, dass eine meiner Kinder sich bekehrt. Dann sind wir wie zwei Streichhölzer, um dein Feuer hier anzuzünden. Und seltsamerweise, als sie ihr Leben bereinigte, immer wieder offenbarte Gott ihr Sachen, die sie ans Licht brachte, und dadurch wurde sie geheiligt. Das kann der Geist Gottes schaffen. Ihre innere Einstellung veränderte sich ganz. Eines Tages kam sie zu mir und sagte, schau, ich habe ein Brot gekauft. Ich sagte, ja, was das? Das kann doch jeder. Da sagte sie, aber das ist für die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter habe ich nie geliebt. Wir verstanden uns nicht. Aber die will ich jetzt gewinnen. Und ich habe ein Brot gekauft. Und wenn ich nach daheim komme, dann gebe ich ihr dieses Brot. Bei den Schwarzen leben die Schwiegertöchter mit den Schwiegermüttern. Aber da war viel Zank und Streit. Denn die Mutter war immer an der Seite des Sohnes und darum harmonierte das nicht. Und dann redete Gott zu ihr eines Tages und sagte, so, jetzt gehst du auch zu deinem Mann und bereinigst das. Das ist eine bittere Pille, ich kann das nicht verstehen, aber sehr oft ist das, dass die Frau sagt, ich werde es irgendeinem Mann sagen, aber nicht meinem Mann. Das kann ich nicht. Das ist zu demütigend, dass ich bei meinem Mann um Vergebung bitten wollte. Aber sie tat es. Und da beendete sich das Familienleben vollkommen. Ich sage nicht, dass sie jede Sünde bei ihrem Mann bekennen möge und dass der Mann nicht jede Sünde bei seiner Frau bekennen soll. Das ist falsch. Gehen Sie zu einem Seelsorger. Aber wenn sie ungeduldig waren mit der Frau und haben sie geschimpft oder nicht oder haben fleischlich gehandelt, dann bitten sie um Vergebung und Verzeihung. Und die Frau auch bei dem Mann. Aber mit Hurerei ist das eine andere Sache. Machen Sie nicht das, was ein Mann getan hat, ging zu seiner Frau und zählte alle die Hure auf, mit der er gehurt hat. Sie hat ihrem Mann natürlich vertraut und sie wurde fast von Sinnen. Aber da dachte sie daran, dass sie auch einmal in ihrem Leben mit dem Freund ihres Mannes gehurt hatte. Und als der Mann so aufpackte und mit einer Hurerei geschichten, da sagte sie, aber in ihrem Herzen, mein Mann ist so ehrlich, der sagt mir alles, dann muss ich ihm auch dieses beichten, dass ich das auch schon einmal gemacht habe. Und als er fertig war, stundenlang hatte geredet, da sagte, ach, lieber Schatz, lieber Mann, ich muss dir auch etwas beichten. Ich habe das auch einmal gemacht. Er sagt, gleich mit wem? Ja, mit deinem Freund. Da sagte, so, das kann ich nicht ertragen. Wir lassen uns scheiden. Das war zu viel. Wenn die Frau das weiß, dass sie das gemacht haben, dann bitten sie um Entschuldigung. Aber wenn sie es nicht weiß, dann gehen sie lieber zu einem Gottesmann, zu einem Seelsorger und bitten um Rat. Und laufen sie nicht gleich zur Frau und sagen ihr alles. Das kann viel Schaden errichten. Wenn sie es aber in der Vergangenheit getan haben, dann soll die Frau das hochachten und ihren Mann deshalb ehren. Aber dann kommt der Teufel sehr oft nach dem und der Frau ahnungslos und ganz unschuldig der Mann redet mit einer Frau, dann kommt der Teufel und flüstert in ihr Ohr hinein. Der hat wohl schon Gedanken. Oder wo ist der? Ist noch nicht zurück. Vielleicht ist er bei der Frau. Sehen Sie? So kann man dem Teufel Raum geben. Und das sollen wir nicht tun. Wenn ich also sage, Sie müssen das mit Ihrem Ehepartner bereinigen, dann wissen Sie, was es ist. Die Sünden, die täglichen Sünden untereinander. Wenn man sich schimpft und zankt und ein schlechtes Vorbild ist für die Kinder, dann kann man sogar bei den Kindern um Verzeihung bitten. Und sagen, vergib mir das Kind. Das ist von größerem Wert, als dass man die Leviten vorliest und sie etwas vorpredigt. Lassen Sie das predigen. Das ist ein Fehler der Christen, dass sie zu viel reden und zu viel predigen. Bereinigen Sie Ihr Leben mit Gott, mit Ihren Mitmenschen, auch in der Ehe, auch in der Familie. Und das hat diese Frau kapiert und das hat sie gemacht. Der Mann, der ein wirklicher Mann ist und alles muss nach seiner Pfeife tanzen, wehe, wenn das nicht nach seiner Pfeife tanzt, dann geschah das als Christin, dass er sich schimpfte. Er war ja nicht gläubig, dass er zornig wurde und dass er oft dummes Zeug redete, dass die Frau schließlich sagte so, jetzt kann ich dieses nicht mehr ertragen. Und dann redete sie zu ihm in fleischlicher Art und Weise und dann war der Teufel wieder los. Und dann würde der Mann die Frau verbieten und sagen, du gehst nicht wieder in den Gottesdienst. Dann durfte sie wieder nicht. Dann durfte sie nicht wieder in den Gottesdienst gehen. Bis sie erkannte, ich habe falsch reagiert. Ich habe falsch gehandelt. Und der Geist Gottes sie überzeugte. Und sie sich beugte und zum Mann ging und sagte, verzeih mir. Ich habe gefehlt. Ich habe versagt. Verzeih mir. Und dann war der Teufel wieder wie gebunden im Manne des Lebens, im Leben des Mannes. Eins ihrer Kinder kam zum Glauben. Dann kam die Schwiegermutter zum Glauben. Dann kam noch ein Kind zum Glauben. Dann kam die Nachbarin zum Glauben. Bis alle in der Umgebung gläubig waren. Wie eine Kette war das. Ein Glied, ein anderes. Eine nach dem anderen. Die Schwiegermutter kam zum Glauben. Die Schwägerin kam zum Glauben. Die Nichte kam zum Glauben. Der Neffe kam zu Glauben, ohne eine Predigt. Aber Gottes Geist konnte durch diese Frau wirken. Sie war ein Gefäß in den Händen Gottes zu seiner Ehre. ein brauchbares Gebet, ein geheiligtes Gebet. Schließlich kam der Mann auch zum Glauben. Und der Mann, der geht heute herum und schämt sich das nicht. Und wenn er zeugt, dann sagt er, ich bin ein Christ durch meine Frau. Und das bedeutet etwas unter dem Schwarzen. Er sagt, durch das Leben meiner Frau, durch das Zeugnis des Lebens, bin ich zum Glauben gekommen. Es ist nicht zu fassen, was Gott schaffen kann durch eine Frau, die bereit ist, ihr Leben zu reinigen. Die bereit ist, geheiligt zu werden und nach dem Willen Gottes zu leben. Und die sagt, es kommt nicht darauf an, wie mein Mann sich benimmt oder was meine Kinder machen. Ich muss dem Herrn folgen und in ihm erfunden werden. Eines Tages war ich dort, wo sie arbeitete. Plötzlich kam sie zu mir. In Afrika werden zwischen 1 und 2 die Läden geschlossen. Da sagt sie, du, hast du etwas Geld bei dir? Ich dachte, warum? Wozu? Da sagt sie, die Frau, mit der mein Mann ruft, die ist vom Bus abgestiegen, kommt aus der Stadt und hat nichts zum Essen. Ich möchte ihr Essen kaufen. Ich möchte ihr zum Café nehmen, zum Restaurant und ihr einen Teller, gute Speise darreichen. Ich dachte, ja. Vor dem war Groll in ihrem Herzen, vor dem war Neid in ihrem Herzen. Sie hätte die Frau am liebsten getötet. Und plötzlich, diese Umwandlung, kam sie hergelaufen zu mir und sagte, darf ich etwas Geld von dir borgen? Ich möchte dieser Frau eine Wohltat erweisen. Und sie hat das getan. Ihr Mann, Sie wissen, liebe Frauen, was das ist, wenn Sie das wissen. Mein Mann lebt mit einer anderen Frau. Und sie hinging und ihr ins Restaurant nahm und das Essen für sie bezahlte. Und vom Herzen, sie strahlte. Sie sagt, wie dankbar bin ich, dass ich ihr eine gute Tat erweisen kann. Sehen Sie, der Herr Jesus sagt, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Segnet, die euch verfluchen. Tut wohl denen, die euch Böses tun. So dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und so gebrauchte Gott diese Frau. Durch eines, dass sie kapierte, so wir uns reinigen. Von aller Ungerechtigkeit, sei es auch von solchen Leuten, wenn sie mit Leuten sind, die nicht dem Herrn folgen oder die in Sünde leben, heißt es, reinigen Sie sich von solchen Leuten, so dass Sie ein brauchbares Gefäß sind. Sie arbeitete in einem großen Laden. Eines Tages kam ein Zauberer. Dann kam er zu ihr und sagte, du, sag mir, was ist mit dir los? Sie sagte, wieso? Er sagt, ich habe starke Zaubermittel. Die ganzen in diesem Laden kann ich bezaubern. Mit meinen Zaubermitteln. Ich kaufe Sachen ohne Geld. Aber bei dir gelingt es mir nicht. Was ist mit dir los? Sie sagt, ich bin eine Christin. Jesus ist in mir. Da sagt er, dein Herr ist groß. An dich habe ich keine Macht. Aber erschütternd war es, dass die Anden sich alle Christen nannten. Aber waren nicht ein brauchbares Gefäß in der Hand Gottes, sondern brauchbar in der Hand eines Zauberers. Der konnte sie führen, leiten und lenken. Immer wieder erleben wir dieses. Wenn wir uns reinigen, dann werden wir ein Gefäß zur Ehre Gottes, ein brauchbares Gefäß. Dann kann Gott wirken durch uns. Und Gott wirkte, dass nicht nur ihr Mann, sondern die ganzen Kinder, die Verwandtschaft und Umgebung zum Glauben kamen. Ich höre da auf, ich könnte viel weiter erzählen über diese Jahre hindurch, die alle durch sie gesegnet worden sind und was Gott durch sie geschafft hat. Und dann gebrauchte Gott diese Frau. Eines Tages kamen zwei Männer zu mir in große Not. 120 Kilometer sind sie gefahren. Waren in geistlicher Not. Sie hatten von dieser Frau gehört und sagten, Erlo, kannst du uns nicht mal zu dieser Familie nehmen, dass wir diese Familie kennenlernen, die Umgebung sehen. Wir hören von dem Wirken Gottes in dieser Umgebung. Wir möchten auch mal dahin. Sagte gut, und wir fuhren dorthin. Keine dort, da ist keine Telefonverbindung, gar nichts. Sie wohnen in den Bergen. Wir kamen dort an, sie wohnten in einem alten Häuschen. Ein kleines Haus. Sie waren so arm, dass sie nicht eine heile Decke hatten. Nur Lumpen. Die Frau musste arbeiten, um die Familie zu versorgen. Als wir dort ankamen und ich klopfen wollte, hörte ich jemand beten. Die Zulu-Häuser haben nicht große Fenster. Da war kein Fenster an der Seite, wo wir waren. Und da, als ich klopfen wollte, tat ich das nicht, denn ich hörte, dass jemand betete. Das konnten wir deutlich hören. Es war keine dicke Tür, durch die konnte man fast schauen. Was hörten wir? Auf ihren Knien, in ihrem Zimmer, flehte sie zu Gott für diese beiden Männer. Die Männer sagten mir, wo weiß sie das her, dass wir hier sind? Wer hat ihr von uns und unseren Problemen gesagt? Keiner. Ich wusste auch nicht, dass sie kämen mit ihren Problemen. Aber 130 Kilometer entfernt, wo sie wohnte, war sie auf den Knien und trug diese beiden Männer in Gebet, die sie nicht kannte. Nur dem Namen nach. Und nichts von ihrer Situation wusste. Nur ein kleines Beispiel, wie Gott Menschen zu beten macht und Beterinnen. Und was ist das Geheimnis? Wenn wir uns reinigen, dann kann der Geist Gottes wirken. Dann können Frauen auch Beterinnen beten. Dann können Menschen beten, dass Gott herniederfährt, dass Gott wirkt, dass Gott eingreift. Haben wir nicht solche Menschen nötig? Brauchen wir nicht heute in der Welt? Braucht Europa nicht solche? Mir geht es nicht darum, dass es Frau oder Mann ist, jung oder alt, aber dass ein jeder ein brauchbares Gefäß ist in der Hand Gottes. Und dass die Verbindung mit Gott dort ist, der Kontakt. Und dass wir in anderen Worten gesagt, Gott mit uns ist. Ist Gott mit uns? Wer kann wider uns sein? Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben in dieser Welt. Ohne Gott sind wir verloren. In der Gegenwart und gehen in eine dunkle Zukunft hinein. Aber mit Gott, sei es auch noch so dunkel, wird es nur Herrlichkeit sein. Und wenn wir auch in den leiblichen Tod hineinstürzen, dann kann es so wie bei dem Stephanus sein. Unter den Steinen schien sein Gesicht wie das der Engel. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes in ihm. Und er sah einen offenen Himmel. Da war der Kontakt. Da war dieses Verbundensein mit dem Himmel, mit Gott in seinem Leben. Dann nach einiger Zeit kam sie eines Tages und sagte, ich weiß nicht was. Gott hat zu mir geredet. Ich soll nicht mehr arbeiten. Ich soll sein Evangelium verkündigen. Bei uns war keine Frau, die das Evangelium verkündigte. Und sie wusste auch von keiner Frau, die aufs Missionsfeld war. Sie sagte, bin ich zu einem Narr geworden, werde ich verrückt. Aber Gott, ich habe keinen Frieden. Immer wieder deucht es mir, als ob Gott mir sagt, so, nun verkündige das Evangelium. Sag den Menschen von meinem Heil. In ihrem Gebiet war keine, der Kind Gottes war. Keine, der den Herrn Jesus kannte. Sie war die Erste. Hat aber viele zu Jesus geführt. Und plötzlich fühlte sie den Ruf Gottes in den Weinberg. Sie sagte, das geht doch nicht. Was wird mein Mann sagen? Der wird das nie dulden. Mein Mann, der will das nicht. Ich muss ja für die Familie sorgen. Ich sagte nur, das kann kein Mensch dir sagen. Du musst dir das klar sein, ob das Gott ist oder nicht. Nach einigen Wochen, da sagt sie, ich wage es. Trotzdem, es wie ein großer Berg vor mir ist. Sie sagt, kannst du nicht mit meinem Mann darüber reden? Ich sage, nein, das kann ich nicht. Das musst du tun. Wenn du fühlst, dass das ist, was Gott von dir fordert, musst du mit ihm reden. Sie sagt, er wird mich mit den Knüppel schlagen und verjagen. Ich sage, ich weiß nicht. Aber ich kann nur sagen, wenn du meinst, dass das Gott ist, dann folg ihm. Und er wird den Weg bahnen. Da ging sie zu ihrem Mann mit Zittern und Zagen. Und sagt, ich weiß nicht. Aber ich fühle, dass Gott von mir erwartet, dass ich den Menschen von seinem Heil sage. Ihrem Erstaunen sagte der Mann ganz kurz, mach das, Gott hat es mir schon gesagt. Sie sagte, wieso? Sie sagte, ich hatte einen Traum. Ich sah dich mit deinem Koffer den Weg entlang von einem Haus zum anderen und du sagtest sie vom Heil Gottes. Und er sagt, wenn, ich kann nicht dagegen gehen. Gott hat es mir schon gesagt. Gott bahnte den Weg. Sehen Sie, es geht nur um eines. Und das ist die Verbindung mit Gott. Wenn das fehlt, kann alles dort sein. Aber es ist alles nichts. Der Kontakt mit Gott muss dort sein. Gott kann den Dümmsten gebrauchen. Den Niedrigsten. Den, der nichts ist. In der Tatsache, wenn wir das Verlangen haben, dass Gott wirken soll, dann müssen wir zu nichts reden. Dann müssen wir erst vor dem zu Schanden reden. Als Gott Himmel und Erde schaffte, hatte er alles aus nichts gemacht. Wenn Gott etwas schafft, dann nimmt er nicht etwas, sondern er nimmt nichts. Und nimmt das, was töricht ist. Dann müssen wir zum Narr und nichts reden. Dann kann Gott wirken. Und das geschieht, wenn er uns überführt von unseren Sünden, von unserer Ungerechtigkeit, von der Freundschaft, die nicht göttlich ist. Da heißt es, so wir uns reinigen von solchen Leuten. Gibt es vielleicht Leute in Ihrem Leben, von denen Sie sich reinigen müssen? Prüfen Sie sich mal. Sie werden kein brauchbares Gefäß sein, Gottes. Sie werden nicht zur Ehre Gottes sein. Es sei denn, dass Sie dem Worte Gottes gehorsam sind und von solchen Leuten reinigen. Und wenn da Ungerechtigkeit ist und wenn da etwas Verkehrtes vorliegt, reinigen. Sehen Sie, das ist das Geheimnis. Darauf kommt es an. Dann werden Sie im Hause Gottes ein Gefäß zur Ehre Gottes. Dann kann Gottes Geist durch Sie wirken. Dann kann Gott Sie gebrauchen. Schmutz und Dreck muss heraus. Das war eine Lektion, die Gott uns gelehrt hat, gleich am Beginn der Erweckung. Aber ich war zu blind, das zu erkennen. Meine Sicht hat nicht weiter gereicht als meine Nase. Wir hatten keinen Raum auf Mapumulu, wo wir uns versammeln konnten und mussten in den Kuhstall. Aber als wir in den Kuhstall gingen, war es volle Kuhmist. Da bin ich zum Gefängnis gegangen und habe ein paar Gefangene bekommen und mit ihnen in den Kuhstall und dann haben wir den ganzen Mist herausgeholt. Das Gott redete zu mir, ich habe es aber nicht gekannt. Gott sagte mir, Erlo, wenn du willst, dass ich hier wirke, heraus mit dem Mist. Der Kuhmist muss heraus. Wenn wir wollen, dass Gott in unserem Leben wirken soll, dass eine Erweckung stattfinden soll. Ein Wehen des Geistes Gottes, hinaus mit dem Mist. Wenn Sie nicht dazu bereit sind, bleiben Sie mit Ihrem Mist. Aber der Geist Gottes hinaus. Und die Erweckung hinaus. Der Segen Gottes hinaus. So wir uns von solchem reinigen, werden wir heilig Gefäße zu Gottes Ehre brauchbar, zu jedem guten Werk bereitet. Möge Gott schenken, dass diese Worte nicht leere Worte sind. Lasst uns beten. Herr, schenke, dass dein Wort hindurchdringt bis hinein in die tiefsten Tiefen des Herzens, dass wir dieses Wort nie vergessen, wenn wir uns von solchen Leuten reinigen, wenn wir uns von der Ungerechtigkeit reinigen, dann werden wir brauchbare Gefäße. Dann wird das, was uns von Gott trennt, hinweggetan. Und der Kontakt mit Gott, die Verbindung mit dem lebendigen Gott hergestellt. Herr, schenke uns, dass wir nicht nur hören, sondern täten deines Wortes sind.